Das erste Mal nicht in der Liebfrauenkirche, sondern Corona-bedingt komplett digital. Aber wir haben es entschieden, die Veranstaltung durchzuführen, denn auch zu diesen Zeiten wollen wir getreu dem Motto Kirche mitten in der Stadt auch präsent bleiben mit Themen und Fragen, die Sie, die uns beschäftigen. Und dementsprechend freue ich mich, wenn möglichst viele heute Abend zuschauen oder später sich die Aufnahme nochmal ansehen werden. Und übergebe jetzt an den virtuellen Hausherrn Pater Stefan Maria.
Ja, guten Abend zusammen. Ja, eigentlich hätte ich Sie in der Rolle und in der Liebfrauenkirche begrüßt. Sie jetzt als Hausherr zu begrüßen, das ist irgendwie ein bisschen surreal, aber wir machen es einfach mal trotzdem. Herzlich willkommen in der Nähe und in der Ferne. Ich habe mal zwei liturgische Bücher mitgebracht, die sich mit der kirchlichen Trauung befassen. Es gibt eine ganz neue Ausgabe, die warum auch immer in dieser Farbe erschienen ist. Und baut auf dem deutlich älteren Buch, das 30 Jahre alt ist, die Feier der Trauung. Ganz interessant, man hört es ja manchmal von zwei Generationen vor uns, dass es hieß, wenn jemand anderes heiraten will als ein Katholik, eine Katholikin, dann wird es schwierig bis unmöglich. Aber selbst dieses Buch, wie gesagt, 30 Jahre alt, hält schon eine ganze Bandbreite bereit. Zum Beispiel die Trauung mit einem jüdischen Partner, mit einem muslimischen Partner. Trauung mit einem Partner aus einer nicht monotheistischen Religion. Dann gibt es ein eigenes Formular, die Trauung eines Katholiken mit einem nicht getauften Partner, der an Gott glaubt. Ein weiteres Formular, die Trauung eines Katholiken mit einem Partner, der nicht an Gott glaubt. Also da gibt es schon eine unglaubliche Vielfalt. Ich glaube, ich habe auch schon fast alle dieser Textvarianten benutzt und staune dann oft darüber, mit was für einem Feingefühl die Kirche diese sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, in der sich Menschen das Jawort geben wollen, wahrnimmt. Also offenbar weiß die Kirche schon seit über 30 Jahren, dass es nicht immer wie im Bilderbuch ist, aber offenbar werden jetzt in diesem Bilderbuch ganz neue Seiten aufgeschlagen und da bin ich sehr froh, lieber Herr Frank, dass Sie uns als Moderator durch den heutigen Abend begleiten und mal schauen, welche Seiten wir aufbauen. Herzlich willkommen, Sie haben das Wort.
Dankeschön, Pater Stefan Maria. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und natürlich auch für die Einladung, diese Runde zu moderieren. Ist eine der ersten Moderationen, die ich in der Form mache und ich hoffe, es gelingt mit Ihrer aller Hilfe. Sie haben ja schon auf das Rituale, das Alte hingewiesen. Wir sprechen dann heute nicht über ein neues Rituale, wohl aber auch über ein Buch, das sich mit Überlegungen befasst, wie man für andere Situationen als die in Ihrem Buch geschilderten klarkommen könnte. Ich habe mir erzählen lassen übrigens, dass es auch in der Bischofskonferenz um die Farbe des neuen Traurituales so die ein oder andere Diskussion gegeben habe. Ob das dann Stellvertreterdiskussionen sind, wenn es um die Farbe des Einbands geht oder auch nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Viel wichtiger ist ja, was drinsteht in den Büchern und was auch nicht drinsteht. Und was man tun kann, wenn es um nicht-katholische Eheleute geht oder katholische Eheleute, die in, wie das in den vorbereitenden Papieren zu der Synode mal hieß, 2015, glaube ich, irregulären Situationen. Darüber sprechen wir heute Abend. Und ich freue mich sehr, dass ich Menschen begrüßen kann, die dazu sicher sehr viel zu sagen haben werden. Und ich stelle sie Ihnen der Reihenfolge nach vor. Da ist zunächst Frau Birgit Mock, herzlich willkommen. Birgit Mock ist, jetzt muss ich einmal nach oben scrollen, da geht es nämlich schon wieder los, ist Geschäftsführerin des Hildegardis-Vereins, einer Organisation, altehrwürdig, zur Förderung studierender Frauen. Seit 2011 ist Frau Mock auch Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes. Sie ist familienpolitische Sprecherin des ZDK. Und in unserem Zusammenhang vielleicht ganz besonders wichtig, auch die Co-Vorsitzende beim Synodalen Weg des Synodalforums Sexualität und Partnerschaft oder ausführlicher Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft. Zusammen mit dem Aachener Bischof Helmut Dieser leitet sie dieses Forum und wie es da so voran oder auch nicht vorangeht, das hören wir dann nachher von ihr. Frau Mock wurde 2016 von Kardinal Marx auch als Beraterin in die Bischöfliche Kommission für Ehe und Familie berufen. und hat es also in diesen vielen Funktionen mit dem Thema des heutigen Abends auch eine Menge zu tun. Also nochmal herzlich willkommen, Frau Mock. Dann habe ich schon im Vorgespräch gesagt, nicht unbedingt als Vertreter des Lehramts, aber doch als Vertreter der Amtskirche, wenn man so will, nämlich des, in diesem Fall des Bistums Limburg, begrüße ich ganz herzlich Herrn Holger Dörnemann. Er leitet die Abteilung Familien und Generationen im Dezernat Kinder, Jugend und Familie des Bistums Limburg und ist stellvertretender Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung. Das fassen wir jetzt mal zusammen als AKF, denn auf die AKF werden wir auch nochmal zurückkommen. Warum? Weil die Mitherausgeberin des Buches ist, auf das wir dann später noch wieder zu sprechen kommen. Herr Dörnemann war vor seiner Beschäftigung im Bistum Limburg, war im Erzbistum Köln tätig und zwar auch da das, als Referatsleiter Ehe und Familie und Beauftragter für die homosexuellen Seelsorge im Erzbistum. Ist auch Privatdozent an der LMU in München, Sexualpädagoge, also auch in vielerlei Hinsicht vorgebildet und ausgewiesene Expertise fürs heutige Thema. Herzlich willkommen, Herr Dörnemann.
Ja, vielen Dank.
Als Dritten begrüße ich ganz herzlich Herrn Markus Brieskorn, Redakteur beim schwul-lesbischen Radio SUB, das jetzt seit bald 25 Jahren auf Sendung ist und als Frühstücksradio, wie ich mir erzählen lassen, begann und heute aber auch mit einer Abendsendung am Start ist. Redakteursteam oder Redaktionsteam von 20 Leuten. Wir haben im Vorgespräch abgeklopft und ich habe gefragt, ob ich das sagen darf. Ja, darf ich sagen. Also er war mal katholisch, ist verpartnert und seit 2018 auch verheiratet. Das Thema katholische Kirche und Umgang mit Homosexualität oder mit schwul-lesbischen Beziehungen und mit Paaren ist immer wieder mal Thema in der Sendung, aber Herr Brieskorn, da glaube ich, sage ich auch nichts Ehrenrühriges. Sie haben heute gewissermaßen den Außenblick auf diese ganzen innerkirchlichen Debatten und Diskussionen und da erwarten wir uns natürlich, dass Sie vielleicht auch das eine oder andere gegen den Strich bürsten. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Dankeschön, ich werde mich bemühen.
Und last but not least, Stefan Diefenbach, herzlich willkommen. Im Hauptberuf Geschäftsführer des Weltladens für fairen Handel in Bornheim und im Ehrenamt gehört er zur ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Homosexuelle und Kirche, HUK. Ich erinnere mich, dass ich auf Katholikentagen schon, glaube so Ende der 70er Jahre, kann das sein, Herr Diefenbach, auf Spenden der HUK mich mal umgetan habe und das war damals ja noch, wenn sie da überhaupt sein durften, auf dem Katholikentag von unten und wie das alle, das war als höchst, wie soll ich sagen, sagenumwittert oder geheimnisumwittert und das hat mich natürlich dann schon deswegen interessiert. Das bin ich damals dann hingegangen. Sie sind über die Mitgliedschaft in der HUK auch im Redaktionsteam für und Mitherausgeber des Buches, das jetzt auch heute Abend in Rede stehen wird, von mir schon mehrfach erwähnt, nämlich das Buch mit dem Titel Paare, Riten, Kirche, wenn eine katholische Trauung nicht möglich ist. Liturgische Beispiele gesammelt und kommentiert. Und da ist eben die Mitherausgeberin auch die Arbeitsgemeinschaft katholische Familienbildung, also gewissermaßen auch so eine kirchliche Institution, die von Herrn Dörnemann heute Abend vertreten wird. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Diefenbach.
Dankeschön, guten Abend.
So. Jetzt haben wir die illustre Runde schon einmal durch. Mein Name ist Joachim Frank. Ich bin Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger, dort Chefkorrespondent und Mitglied der Chefredaktion. Im Ehrenamt Vorsitzender der Gesellschaft katholischer Publizisten und auch beim Synodalen Weg als Berater im Forum Macht und Gewaltenteilung aktiv. Also nicht in dem von Frau Mock, aber in einem anderen. Herr Dörnemann, ich würde gerne mit Ihnen beginnen, wenn eine katholische Trauung nicht möglich ist. Da haben wir ja gerade schon gehört, dass das für ganz verschiedene Lebenssituationen im Prinzip zutreffen kann und man dann nach Auswegen sucht oder nach Formen sucht, ob es denn dann doch möglich ist. Heute Abend nehmen wir besonders die Situation gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und Paare in den Blick. Und ich würde gerne mit Ihnen einmal die Geschäftsgrundlage sozusagen klären. Warum ist das nicht möglich für gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche zu heiraten oder sich segnen zu lassen?
Ja, Pater Stefan Maria hat bereits am Anfang dieses Trauerrituale ja gezeigt, de facto kennt die katholische Kirche keine Form ja liturgischer Begleitung oder Segnung für Paare außerhalb der Ehe. Das ist das eine. Und von daher sind, wenn Sie das auf Paare, schwul-lesbische Paare fokussieren, wir in Limburg haben Paare, und ich glaube, das Buch handelt auch von den Paaren, die noch nicht heiraten können oder wollen, oder Paaren, die bereits geschieden sind. Aber wenn wir das auf die schwul-lesbischen Paare insbesondere fokussieren, da haben wir da natürlich eine besondere Herausforderung, die vor allen Dingen deshalb besonders ist, weil der Katechismus der katholischen Kirche der homosexuellen Orientierung einerseits, aber auch homosexueller Liebe und also gelebter Homosexualität nicht nur nichts Gutes abgewinnen kann, sondern von objektiver Unordnung spricht. Und dann haben wir einerseits jetzt in der Kirche in Deutschland, in allen Diözesen, zwar einerseits den Wunsch, artikuliert von Bischöfen, von Paaren, die ja nach Verpartnerung, die nach Segen, ihr Leben, ihre Partnerschaft im Glauben leben wollen, einerseits, aber dann eine objektive Situation, die das bislang nicht möglich macht. Und da hinein, ja, das ist das Gute an dem Buch, wird uns veranschaulicht, es gibt Praxisbeispiele, gibt sie in den deutschen Diözesen, es gibt sie auch in Limburg, und das ist hier zusammengefasst.
Okay, also Katechismus, auf den Katechismus haben Sie verwiesen, wo dann eben auch steht, homosexuelle Handlungen sind in sich nicht in Ordnung, immer ausgeschlossen. Und könnte man daraus folgern, wenn das alles verboten ist, dann können wir nicht segnen, was offenkundig gegen dieses Verbot verstößt.
Ja, oder umgekehrt gesagt, der Blick muss im Grunde genommen geweitet werden oder eben auch fokussiert werden auf den einzelnen Menschen und auf seine sexuelle Veranlagung, auf die sexuelle Identität. Und dann, wenn das Gute als Gutes wahrgenommen wird, ist, sag mal, Segen im Blick auf die Person, ist vor allen Dingen auch Segen von Partnerschaften möglich. Und das ist sozusagen der erste Schritt, der dazugehört. Also von daher ist auch das Thema der Veränderung der entsprechenden Zitate aus dem Katechismus der katholischen Kirche von 1991 dringend angesagt, um dort Schritte weiterzukommen. Das ist selbstwidersprüchlich. Wir können nicht über Segen und liturgische Formen reden, wenn wir de facto kein gutes Wort sagen im Blick auf das, was das Besondere jedes Menschen ist, seine sexuelle Identität und seine Orientierung.
Ja, über die Aussagen und ob wie das zusammenpasst im Katechismus, können wir vielleicht auch nachher nochmal reden. Ich entnehme dem, dass Sie zumindest über die Formulierungen oder die Formeln des Katechismus auch innerkirchlich schon hinaus zu denken imstande sind und da auch sagen, dass da was passieren muss. Frau Mock, wenn das jetzt alles verboten ist, wie wir gerade gehört haben, laut Katechismus, dann arbeiten Sie aber im Zentralkomitee und beim synodalen Weg trotzdem dran. Sie haben auf der letzten Konferenz des Synodalen Wegs ein Arbeitspapier vorgelegt, in dem die strittigen Themen benannt sind. Und da steht jetzt neben allerhand anderen Dingen auch der Umgang mit homosexuellen Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es ein Votum, wo Sie also hinwollen auf dem Synodalen Weg. Da steht unter anderem drin, wir würdigen die verschiedenen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten der Menschen sowie die auf Dauer, Treue und Ausschließlichkeit angelegten Paarbeziehungen dieser Menschen. Würdigen, heißt das dann auch segnen?
Ganz klares Ja von meiner Seite. Das, womit wir angefangen haben, auch im ZTK, für das ich ja zuständig bin, für das Thema, ist, dass wir viele Gespräche mit Paaren geführt haben. Und wir haben erlebt, dass in Paaren schwulen Paaren, lesbischen Paaren eine tiefe Liebe gelebt wird und dass Werte gelebt werden, die wir doch auch als katholische Kirche nur unterstützen können. Sie haben es gerade schon angesprochen. Eine tiefe Liebe, Treue, großer Respekt, Umgang in voller Würde miteinander. Und das ist das, was wir als so positiv erleben, auch so wie der Titel unseres Forums ist, das leben wir als gelingende Beziehung und das wollen wir weiter unterstützen. Wir empfinden tatsächlich einen großen Widerspruch zu dem, was im Katechismus steht. Holger Dörnemann hat es ja gerade schon gesagt, Homosexualität, da hat der Katechismus sich ja schon geändert. Er darf nicht mehr als Diskriminierung wahrgenommen werden. Also der Katechismus widerspricht eindeutig jeder Form von Diskriminierung homosexueller Menschen. Aber homosexuelle Menschen sind laut Katechismus aufgefordert, keusch zu leben. Also dann, wenn sie ihre Sexualität leben, dann entsteht das Problem und dann wird das als Sünde bewertet. Und hier sehen wir einen wirklichen Widerspruch, den wir auch durch die Arbeit in unserem Forum aufgreifen wollen. Wir werden ja am Ende auch angehalten sein, im synodalen Weg Handlungsempfehlungen zu formulieren. Und eine der Handlungsempfehlungen wird zum Beispiel auch sein, Passagen aus dem Katechismus zu verändern oder ersatzlos zu streichen. Denn so sind wir auch in unserer Kirche im Moment in einem Spannungsfeld. Und das zeigt dieses ganz wunderbare Buch, ja, Paare, Riten, Kirchen. An ganz vielen Orten kommen ja homosexuelle Paare schon jetzt auf Seelsorgende zu, bitten um den Segen Gottes und werden gesegnet. Auch wenn es noch kein offizielles Formular gibt. Sie erfahren den Segen Gottes, den ja auch nicht wir als Kirche zusprechen, sondern der durch Gott aus meiner Sicht auch schon längst da ist. Und dass wir aus diesem Widerspruch auch rauskommen, versuchen wir Brücken zu bauen, Wege zu ebnen, dass sich das auch in eine Neubewertung dieser Form von Beziehung niederschlägt und dann eben auch in der guten Praxis, idealerweise eben auch mit einem offiziellen Segensformular für gleichgeschlechtliche und auch viele andere Beziehungen.
Aber es gibt doch schon Segensformulare, ne? So heimliche oder mal ad experimentum, so auch vom ZDK entworfen, oder nicht?
Also im ZDK haben wir da zurückgreifen können in unserem letzten Beschluss. Wir haben ja 2019 ein Papier verabschiedet im ZDK, Segen schenken, Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare. Auch dieses Papier will ich jetzt hier mal in die Kamera halten und der Lektüre sehr empfohlen. Da haben wir eben eine theologische Grundlegung versucht, um eben theologisch nochmal zu argumentieren, wie man heute in die Bibel lesen sollte, wie man im Grunde auch also ausgehend von den Werten, das nochmal neu begründen kann, dass wir gleichgeschlechtliche Paare segnen wollen. Und als Anhang haben wir hier schon vor der Veröffentlichung dieses Buches Paare, Riten, Kirchen Segensrituale schon mit abdrucken dürfen, die aus der Praxis von Seelsorgenden kommen. Also viele von denen sind, glaube ich, auch an protestantische Riten angelehnt oder altkatholische. Da wird sicher Stefan Diefenbach gleich noch was dazu sagen. Aber das sind schon Formen, die wir längst in der Praxis bei uns auch schon haben. Und als wir damals 2015 im ZDK erstmalig für uns für eine Weiterentwicklung von liturgischen Formen, insbesondere Segnungen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, ausgesprochen haben in unserem damaligen Beschluss, das war damals noch der große Aufreger. Da gab es sofort Hinweise, das geht so nicht, da dürfen wir nicht offen drüber sprechen, das widerspricht allen Formen des Kirchenrechts. Und ich bin wirklich froh, dass wir jetzt auch mit dem Synodalen Weg einen Riesenschritt weiter sind. Die letzte Regionalkonferenz im September 2020 hat uns als Forum auch ausdrücklich damit beauftragt, aus der Mitte der Synodalversammlung heraus das Thema Segensfeiern weiter zu bearbeiten.
Okay, da gucken wir dann gleich nochmal drauf. Ich entnehme diesen Titel Segen schenken ja auch eine andere Grundhaltung. Also Segen nicht etwas, was die Kirche in eigener Vollmacht zuteilt oder entzieht oder verweigert, sondern als Geschenk versteht. Ist das falsch interpretiert?
Nein, das ist genau richtig. Und das ist das, was wir auch umdrehen wollen. Wir wollen deutlich machen, dass nicht die Paare die Bittsteller sind, die bei der Kirche darum bitten, dass sie den Segen erhalten können, sondern dass wir ganz neu aufgerufen sind als Kirche, in der Liebe der Paare Gott zu entdecken. Also, dass wir uns auch, ich will es mal etwas poetisch sagen, uns von der Liebe der Paare als Kirche beschenken lassen dürfen.
Danke, Herr Brieskorn. Diese poetische Formulierung, ist das, was Sie anspricht?
Ich fand es eigentlich jetzt eher, ehrlich gesagt, ist ein bisschen witzig, dass man jetzt darüber diskutiert, dass die katholische Kirche den Segen schenken will. Also eher hatte ich jetzt eher so bis jetzt den Eindruck gehabt, dass es jetzt eigentlich eher man tatsächlich Bittsteller ist und dann fragen muss, darf ich gesegnet werden, wenn ich heiraten will? Also zum Beispiel, wenn man jetzt das Promi-Paar, zum Beispiel Patrick Lindner nimmt mit seinem Lebensgefährten letztes Jahr im Oktober, der hatte offiziell seine Segnung bekommen, also jedenfalls so steht es in den Boulevardblättern drin. Ob das jetzt natürlich im Hinterzimmer passiert ist oder eben vorne im öffentlichen Raum, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber da darf es offiziell dann passieren. Aber ansonsten diskutiert man jetzt hier wieder im kleinen Kämmerlein, sage ich jetzt mal, drum, ob man jetzt dann als Katholik oder als schwules Paar gesegnet werden darf oder nicht.
Ja, die Welt schaut zu, Herr Riesborn. Seien Sie sicher.
Ich hoffe doch.
Aber
ja, aber man bleibt ja stehen irgendwo, finde ich.
Ja, wir versuchen ja heute da auch ein bisschen Bewegung reinzubringen. Ich habe mir ein Zitat von Frau Mock aufgeschrieben, die auch die Dringlichkeit nochmal deutlich macht. Das lautet, wenn wir keine Verhäutigung, also eine Aktualisierung der kirchlichen Sexualmoral auf dem synodalen Weg hinbekommen, dann können wir in Deutschland einpacken. Das ist ja schon mal ein starkes Statement. Ich würde mal fragen, aus Sicht der queeren Community oder schwul-lesbischen Community, einpacken, ist die katholische Kirche dann nicht eigentlich schon längst in der Tonne?
Also aus meiner Sicht, sagen wir mal, ein bisschen zwiespältig. Also jetzt bei Radio Sub, ich bin ja Redakteur, hatten wir schon eingangs erwähnt, wir haben immer wieder mal Kirchenthemen bei uns in der Sendung drin. Man hat immer mal den Eindruck, dass dann mal immer wieder Leute auftauchen, die dann sagen, Segnung geht oder Segnung geht nicht. Es ist immer sehr unterschiedlich, wie das immer so läuft. Und man kommt irgendwie nicht vorwärts. Und die Leute, die zu entscheiden haben oder so, die sieht man jetzt zum Beispiel auch jetzt bei unserer heutigen Diskussion, finde ich jetzt auch wieder nicht halt. Also die das auch eigentlich theoretisch entscheiden könnten.
Und was Sie vorhin gehört haben, diese Unterscheidung, Nicht-Diskriminierung homosexueller Menschen auf der einen Seite, aber eine Nicht-Anerkennung oder eine moralische Verurteilung homosexueller Praxis. Ich fand ja immer, dass das irgendwie schwierig ist, das auseinanderzunehmen und dann zu sagen, das ist aber nicht diskriminierend. Wir nehmen dich an, wie du bist, aber so leben darfst du nicht.
Das ist jetzt wieder, finde ich, das typische Thema katholische Kirche. Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant und sage halt eben, man darf alles machen, aber man darf sich nicht erwischen lassen. Also man darf alles machen, Hauptsache man wird nicht erwischt oder es kommt irgendwie nicht in die Öffentlichkeit. Also ich will jetzt gar nicht das Thema Wölki ansprechen oder so, irgend sowas halt eben, das hatten wir heute ja auch schon in Nachrichten gehabt, also in normalen Nachrichten, sage ich jetzt mal. Aber im Großen und Ganzen ist es auch im Prinzip wieder dasselbe. Man darf alles machen, also man darf offiziell schwul sein, aber man darf seine Sexualität nicht ausleben. Also dann ist die Frage, was bleibt davon dann übrig, wenn man schwul ist, wenn man seine Sexualität nicht ausleben darf.
Also das wäre der Vorwurf letztlich Doppelmoral oder
was? Genau, ja, so kann man das sagen. Ja, genau.
Ja. Gut, das müssen wir gleich nochmal an den Kirchenvertreter, wenn ich ihn so weit dafür verhaften darf, zurückgeben und mal nochmal weiter überlegen, auch mit Frau Mock zusammen. Aber zunächst mal, Herr Diefenbach, Sie sind ja gewissermaßen so der Mann in der Mitte, so oder auch zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite homosexuell, auf der anderen Seite irgendwie katholisch und wollen da eine Bewegung voranbringen. Ihr Buch ist das so ein bisschen so der subversive Versuch nach dem Motto einfach machen, nicht so sehr drum scheren, was die da oben alles so erzählen?
Naja, das Buch ist ein Diskussionsbeitrag in die momentane Debatte. Ich verstehe Kirche als Bewegung und dass wir in Bewegung bleiben. Das heißt, dass wir Diskurse führen, dass wir miteinander diskutieren, dass wir weiterkommen. Das gehört einfach zur Kirche dazu. Auch der Katechismus zum Beispiel ist in gewisser Weise ein historisches Produkt. Es bildet die Meinung ab in einer bestimmten Zeit. Seit der Veröffentlichung haben sich viele Dinge geändert, sei es in der Exegese, sei es in der Moraltheologie. Und ich finde es nicht mehr wie richtig, auch anzumahnen, dass es da Veränderungen gibt. Die müssen einfach sein. Das gehört dazu. Sonst erstarrt die Kirche. Manchmal habe ich den Eindruck, dass der Katechismus irgendwie über der Bibel steht und das müssen wir wieder umdrehen und uns inspirieren lassen von der Bibel, von den exegetischen Erkenntnissen, die uns da weiterbringen. Zurück zu dem Buch. Es versteht sich als Diskussionsbeitrag in der momentanen Debatte, im synodalen Weg, in vielen Foren, auf vielen in vielen Veranstaltungen wird über diese Segensfeiern gesprochen. Und wir wollten einfach einen Diskussionsbeitrag leisten, ein Puzzleteil, Und zwar, indem wir versuchen, die Praxis abzubilden, mal zu schauen, was gibt es denn bisher überhaupt? Also die Segelfeiern finden ja statt. Und wir wollten mit diesem Buch einfach dokumentieren, was gibt es schon und welche Tendenzen lassen sich daraus ableiten. Am Ende des Buches steht nicht, so muss man es machen. Also das maßen wir uns nicht an, da ein Urteil zu geben. Aber wir haben zusammengetragen, wir haben dokumentiert, wie sieht der Segen aus, wer spricht den Segen, wo finden diese Segnungsfeiern statt, in der Kirche oder anderswo. Welche Symbole werden verwendet? Und wir hoffen, dass dieser Beitrag aus der Praxis eben die Diskussion bereichert und voranbringt.
Also ich meine, das Muster wiederholt sich ja so ein bisschen, wenn man jetzt an die wiederverheirateten Geschiedenen oder auch an konfessionsverschiedene Paare und deren Gang zur Kommunion denkt, dann kriegt man auch immer wieder gesagt, ja, findet doch statt, ist zwar offiziell verboten, findet aber doch statt. Also genau das, was Sie gesagt haben, es gibt das längst. Herr Dörnemann, wiederholt sich das da tatsächlich dergestalt, was vorhin Herr Briefkorn gesagt hat, man darf alles machen, man darf sich nur nicht erwischen lassen?
Ja, das Doppelte, sag ich mal, so die Kluft zwischen der Lehre und Wirklichkeit ist da gerade benannt und ist unaushaltbar. Unaushaltbar im Blick darauf, dass ja hier auch in Deutschland, in den deutschen Diözesen, also die Werthaftigkeit von homosexuellen Partnerschaften anerkannt wird, von Bischöfen, das auch gesagt wird. Ich darf eins vielleicht sagen, dass auf einer Tagung dreier Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz im Dezember 2018 Homosexualität ausdrücklich als Normvariante in der Presseveröffentlichung, als Normvariante der Natur veröffentlicht worden ist, gleich der Heterosexualität, die nicht verändert werden muss durch keine Sozialisation und schon gar keine Therapie. Da ist also schon etwas, sage ich mal, an der Wirklichkeit nahe, was im Grunde jetzt auseinanderfällt mit der kirchlichen Lehre, wo Stefan Diefenbach richtigerweise sagt, das ist ein zeitgeschichtliches Dokument, der Katechismus, der das fortgeschrieben werden muss. Ein zweites, man darf sich nicht erwischen lassen, das Doppelte existiert ja auch in der Praxis, nicht, dass es da Segensformen und Feiern gibt, die überall ja mit Segen verbunden sein müssen. Und ich darf auch sagen, Segen meint ja im doppelten Sinne, ja, gutheißen, was ist, und das, was so bestärkt ist und so gut geheißen ist, Gott anvertrauen, also ein doppelter Schritt. Das gibt es ja schon längst in ganz verschiedenster Weise. Und dass das aus der Grauzone ebenso herauskommt, wie die vielen Menschen, denen ja unsägliches Leid auch im Blick auf ihre Biografien angetan worden ist, das ist mehr als an der Zeit und das sind wir hier in Deutschland, glaube ich, auf einem guten Weg.
Das Wort Erstarrung war ja gerade schon genannt worden, also dass die Kirche zu erstarren droht, wenn sie sich nicht auch an sogar Erkenntnisse aus den eigenen Reihen anpasst oder die umsetzt. Würden Sie denn sagen, dass es seit dem Pontifikat von Franziskus eine Art Lockerungsübung gibt? Wir kennen alle dieses berühmte Zitat aus dem Flugzeug, wer bin ich zu verurteilen? Aber dann gibt es auch wieder so ganz gegenläufige Zitate, aus denen man dann auch nicht so richtig schlau wird. Also welchen Einfluss hat der Papst und dessen Positionierung, die ja dann immerhin auch in zwei Synoden eingegangen ist oder die sind zumindest daraus geflossen, wo ja auch Lebensformen, Jugend und Familie, Synode, Lebensformen zur Debatte standen.
Also um mal ein bisschen da, nicht von weit her, aber mal einen Gedanken zu bemühen, der mir das am deutlichsten macht. Er hat ja so diese große Schöpfungsenzyklika veröffentlicht, Laudato Si heißt die. Und da kommt so zum Ausdruck, der das Gute und das dasjenige wahrzunehmen, was ist, dass sich Gott in seiner Schöpfung halt einfallen lassen und in seiner Güte da ist, Gutheit da ist und das anzuerkennen, das gilt im Grunde genommen auf alles. Und das ist eine Blickwendung, die möglich macht, eben auch Formen von Gradualität in den Beziehungen neu theologisch sagbar zu machen, was möglicherweise gesellschaftlich auch schon selbstverständlich ist. Freundschaftsformen, Formen von Verliebtheit. Vormals fing, sag ich mal, Beziehungsleben erst ab der Ehe an. Und wäre das, sag mal, Beziehungsleben ab Anfang 30, Und das davor ist Sünde, das, sag ich mal, nach der Ehe war auch automatisiert Sünde, war quasi eine irreguläre Beziehung. Fragen Sie, sprachen von dem Begriff, den es mittlerweile ja auch nicht mehr gibt. Wir können es von außen noch nicht mal mehr sagen. Das ist auch eine Neuerung dieser, ja, dieser Doppelsynode zur Familie, dass im Grunde genommen Beziehungen, sag mal, von uns eigentlich in der Werthaftigkeit wahrgenommen werden und sehr differenziert damit umgegangen werden kann. Und das gilt für alle Seelsorgende, verpflichtend sogar. Und die einen können weiter, die anderen halten sich möglicherweise an dem, was man eben auch noch weiterhin lesen kann. Und ja, da hinein entwickelt sich gerade die gesamte Kirche. In Deutschland, glaube ich, aber auf einem sehr guten Weg.
Wir sind ja zumindest virtuell in Frankfurt. Da gab es nicht zuletzt im Stadtdekanat ja auch Diskussionen, Formen, neue Formen der homosexuellen Seelsorge und auch Überlegungen im Positionspapier vom Stadtdekan. Ist Limburg da so nach Ihrer Wahrnehmung weit vorne oder wie würden Sie das so im Gefüge der Bistümer beschreiben und wie erleben es auch die anderen, die in der Region leben?
Kann man vielleicht so sagen. Also Sie sagten, ich war in Köln für die homosexuellen Seelsorge und bin jetzt hier in Limburg, möglicherweise, weil es das in der Form ausdrücklich noch gar nicht gab, eben auch in einem neuen Forum der ja überdiözesanen AG LSBTI-Pastoral, der eben auch derjenige Weihbischof vorsteht, der hier dem Buch auch das Vorwort gewidmet hat, Ludwig Schäfers aus Essen. Warum sage ich das im Blick auf Frankfurt? In Frankfurt hat sich diese Räubersynode, und da habe ich auch damals in Kölner Zeit eben auch teilgenommen, hat sich diese Gruppierung verschämt in der Krankenhausseelsorge Frankfurts getroffen in einer Einrichtung und ist jetzt, sage ich mal, seit 2019 im Haus am Dom und hat jetzt auch den Titel, den es im Grunde auch verdient, LSBTI-Pastoral. Also mit anderen Worten, Frankfurt hat viel dafür getan und dann eben, weil Frankfurt im Bistum Limburg liegt, mag ich das mal auf Limburg insgesamt sagen. Und dennoch stimmt das auch nur zur Hälfte, denn Frankfurt liegt natürlich auch in der Mitte Deutschlands, ist also verkehrstechnisch gut zu erreichen. Und es gibt Köln zumal, es gibt Hamburg, es gibt München, es gibt also auch weitere Zentren. Und wir hatten 2018 eine ganz spannende Tagung, die eben auch um das Thema Segen drehte und Erzbischof Heese und Bischof Bode haben dort, sag ich mal, schon etwas gesagt, was hier in Limburg jetzt auch zu hören ist, aber eben das ist nicht nur ein Limburger Phänomen, auch nicht nur ein Frankfurter Phänomen, das hört man auch aus Mainz, das hört man auch aus Würzburg und so weiter. Mit anderen Worten, da ist auch, sag mal, sind alle deutschen Diözesen unterwegs, mit einer unterschiedlichen Grundschnelligkeit.
Danke. Herr Diefenbach, ist das eigentlich in Ordnung oder finden Sie das gut, dass es eigene Beauftragte oder eine eigene SGBTI-Pastoral gibt, irgendwie wie für so eine Sondergruppe? Oder ja, finden Sie das gut?
Ja, das ist gut. Also zunächst würde ich noch gerne ergänzen, also auch Dresden ist eine Stimme im Chor der Mutigen, die jetzt sich wieder neu positionieren in dem Bereich der pastoralen Menschen, gleichgeschlechtlich Liebender. Also die sind da auch vor kurzem dazugekommen. Ich finde es gut, dass es diese Gruppe gibt. Ich gehöre auch dazu als Vertreter der HUK, eine Tagung im letzten Jahr, kurz vor Corona-Ausbruch. Und wir konnten uns da gut miteinander abstimmen, besprechen. Es ist gut, miteinander im Gespräch zu sein. Und es ist immer besser, statt übereinander zu reden, miteinander. Und wenn die Beauftragten in ihren Diözesen für das Thema werben können, finde ich das gut. Wir planen verschiedene Fortbildungsveranstaltungen. Ich finde es gut, dass man sich trifft, auch bundesweit, dass da Nord, Süd, Ost, West zusammenkommt und sich bei diesen Themen bespricht und abstimmt und da die Verbindung funktioniert zwischen Kirche und Community.
Frau Mock, auch auf dem synodalen Weg verhakt sich's ja dann doch immer wieder auch beim Thema Homosexualität, bei anderen auch, aber auch bei denen, Also irgendwann werden sie ja auch mal zu Potte kommen müssen und irgendwas dann tun müssen, aber da scheint es dann doch noch ein weiter Weg zu sein. Jungs, auf der jüngsten Synodalkonferenz gab es ja wieder mal die Stimme, die sagte, die Missbrauchsdebatte ist eigentlich nur eine Homosexualitätsdebatte. Wenn es nicht homosexuelle Priester gäbe, dann hätten wir keinen Missbrauch. Oder andersrum gesagt, oder noch verschärfter gesagt, wenn alle sich an die Lehre der Kirche hielten, dann hätten wir auch keinen Missbrauch. Wenn sowas Platz greift, dann ist doch für Bewegung nicht viel Spielraum.
Ja, das Erste, was ich sagen würde, ist, dass das zwei Stimmen waren von 230. Also ich finde es wichtig, dass wir auch immer wieder die Verhältnismäßigkeiten sagen, in den Blick nehmen. Diese zwei Personen, die da gesprochen haben, denen haben wir in aller Schärfe widersprochen und ich will das auch heute nochmal tun. Die ganzen Studien, gerade auch die MRG-Studie, sagen, dass es eben keinen ursächlichen Zusammenhang gibt zwischen einer Homosexualität und dem Missbrauch, sondern dass es viel mit Unreife und mit vielen anderen Problemen zu tun hat. Und dass es ja vor allem auch eine Frage der Machtasymmetrie ist, die wir in diesen Verbrechen des sexuellen Missbrauchs dringend angehen müssen. Und auch die Kollegin, die bei der Synodalversammlung gesagt hat, dass wenn wir uns alle nur an die Lehre halten, dass wir dann Missbrauch verhindern könnten, das ist in meinen Augen absolut unterkomplex. Und alle anderen aber, die vielen Stimmen, die wir bei dem synodalen Weg ja auch haben, von bischöflicher Seite, aus der Theologie, aus den unterschiedlichen Fachrichtungen, von den katholischen Verbänden, aus den Diözesanräten. Ich will jetzt mal nicht sagen, dass das 228 waren, aber gefühlt war es eben so, dass wir eine unglaubliche Bestärkung bekommen haben für einen Weg, der sagt, wir müssen doch ansetzen an der Würde der Menschen. Dazu gehört eine Sexualität, die als Leiblichkeit zu uns als Personsein auch mit dazugehört und wo es selbstverständlich sein muss, dass wir die doch auch in Liebesbeziehungen leben können. Und das, was wir auf dem synodalen Weg ja versuchen, und da will ich Herrn Brieskorn auch widersprechen, ist, dass wir Wege gehen, und da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel getan, Lösungen zu suchen für ganz Deutschland und nicht mehr in den Hinterzimmern und in den verschlossenen Kirchen. Und ich bin ja schon froh, dass es wenigstens in den verschlossenen Kirchen zu Segenshandlungen kommt. Aber das, was wir doch wollen, ist, dass sich die Kirchen aufmachen und dass wir auch nicht nur hinterher in 6 oder 8 Bistümern Segensfeiern anbieten können in offenen Kirchen, sondern idealerweise in ganz Deutschland. Das ist das, was wir mit dem synodalen Weg gerade versuchen. Wir suchen einen Weg, in dem wir hinterher mit Beschlüssen, Joachim, du hast es angesprochen, auf dem synodalen Weg, hoffentlich mehrheitlich, inklusive einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Bischöfe, inklusive einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Frauen, das sind ja diese Mehrheitsverhältnisse, die wir da berücksichtigen müssen, dann zu Beschlüssen kommen, die hinterher sagen, idealerweise, so ist jedenfalls meine große Hoffnung, wir starten in Deutschland mit Segensfeiern, vielleicht ad experimentum. Weil dann können wir gleichzeitig die Veränderungsbitten des Katechismus nach Rom richten, dann nehmen wir die Ungleichzeitigkeit in der Weltkirche auch wahr. Aber bis wir da warten, bis Rückmeldungen aus Rom kommen, wollen wir in jedem Fall hier in Deutschland auch, und sei es in einer Erprobungsphase, hier doch schon direkt starten.
Herr Brieskorn, Sie waren jetzt direkt angesprochen, wäre ja trotzdem die Frage der Außenwahrnehmung, verändern diese innerkatholischen Reformdebatten, die ja auf Öffnung zielen, wie wir jetzt gehört haben, verändern die in der Außenwahrnehmung irgendwas oder sind das nur so innerkirchliche Aufholjagden?
Es ist mal schön, dass man überhaupt über das ganze Thema diskutiert, dass es auch halbwegs einen offiziellen Rahmen hat, dass das Ganze ja auch jetzt hier beim Liebfrauenforum stattfindet. Ich habe beim Haus im Dom auch schon diverse Diskussionsveranstaltungen zum Thema LGBT mitgemacht. Da gab es auch mal eine Ausstellung letztes Jahr zu geflüchteten LGBT-Flüchtlingen zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, die ganz offiziell dann, wo sich die katholische Kirche, also wo ich das Gefühl habe, dass die katholische Kirche sich damit beschäftigt. Und das finde ich zumindest schon mal ganz gut, dass das überhaupt grundsätzlich läuft. Ich habe nur trotzdem immer noch das Problem halt, dass entweder bewegt sich es nicht schnell genug, wie ich mir das eigentlich sagen wir mal, wünschen würde, auch wenn ich jetzt nicht mehr unbedingt in der katholischen Kirche drin bin. Aber es ist alles sehr mühselig und sehr langsam und man weiß im Prinzip als Außenstehender ja auch nicht, wo steht jetzt eigentlich die katholische Kirche. Man merkt immer nur, dass es sich irgendwo mal irgendwas bewegt, aber eine richtige Lösung oder ein Endergebnis oder ja, wir machen das jetzt so oder wir machen das anders, das hört man irgendwie nicht.
Frau Mock, ich sehe Ihre Wortmeldung, ja.
Ja, da will ich ausdrücklich zustimmen. Es geht viel zu langsam. Und wir haben auch die letzten 30 Jahre in diesem Thema verpennt. Also, dass wir jetzt damit starten, ist wirklich allerhöchste Eisenbahn. Also, da haben wir so viel Zeit verschenkt. Und man muss ja auch sagen, dass in den letzten 30 Jahren viele Theologinnen und Theologen, die zu den Themen geforscht haben, gerade auch in den sexualmoralischen Themengebieten, da immer noch Angst haben mussten, ob sie ihre Lehrerlaubnis behalten können. Also das finde ich auch alles, das muss man immer mal wieder sagen, aus welcher Zeit wir eigentlich kommen. Aber gerade deswegen finde ich es gut, dass wir es jetzt auf dem Radar haben. Und wir werden in unserem Forum, werden wir auch vorschlagen, dass wir mit einem Schuldbekenntnis einen Beschlusstext vorlegen, um uns auch als deutsche Kirche für diese Versäumnisse der letzten Jahre wirklich zu entschuldigen, weil da die Sexualmoral aus meiner Sicht falsch verstanden wurde und weil da auch homosexuellen Paaren, aber auch alleinerziehenden Müttern und vielen anderen Paaren auch immer wieder ihre eigene Sexualität vorgehalten wurde. Und das hat zu so tiefem Leid geführt, das können wir auch gar nicht mehr alles rückgängig machen. Aber eine Entschuldigung könnte ein Start für einen Neuanfang sein.
Ich sehe Sie nicken, Herr Diefenbach. Fänden Sie das über die Geste hinaus wichtig?
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Die deutschen Bischöfe hatten das ja bei der Familiensynode auch vorgeschlagen, dass man dort auch ein Schuldbekenntnis ausspricht und sagt, in der missverstandenen Bemühen, die kirchliche Lehre hochzuhalten, hat man viel Unheil auch angerichtet. Leider ist das in dem Abschlussdokument dann nicht erwähnt worden. Aber ich glaube, das Bewusstsein ist schon da. Und wenn eine Pastoral aufrichtig und authentisch sein will, muss sie auch ihre Leitgeschichte thematisieren. Also in einigen Beispielen, die wir in dem Buch drin haben und ausgedruckt haben, wird das auch in Fürbitten oder in anderen Bereichen auch mit erwähnt. Man kann nicht, wenn die Segensfeiern dann mal eingesetzt werden, so tun, als ob es nicht eine leidvolle Vorgeschichte gäbe. Die muss thematisiert werden. Und ich finde auch, es gehört ein Schuldbekenntnis und die Reue dazu. Und zur aufrichtigen Reue gehört es, anders zu machen. Und das wäre eben auch die Einführung von Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare, wieder verheiratet, geschiedene oder auch für Menschen, die noch nicht für das Sakrament disponiert sind, die zwar gemeinsam unterwegs sind, auf Dauer und verbindlich, aber mit dem Sakrament, das ist noch ein bisschen viel. Aber da für viele Gruppen braucht es eben dieses Schuldbekenntnis, das eingestanden wird, es gibt eine leidvolle Geschichte. Und das gehört dazu. Das finde ich gut, wenn das kommt.
Frau Mock hatte ja eben zu Recht erwähnt, dass Moraltheologen alle möglichen Verfolgungen gewärtig sein mussten, wenn sie sich in bestimmter Weise geäußert haben. Das ist jetzt nicht mehr ganz so ausgeprägt. Man könnte vielleicht auch sagen, seit der Zäsur 2015, also dem Pontifikat von Franziskus, wo zumindest diese Art von Kujonierung jetzt nicht mehr so stark durchgezogen wurde. Deswegen aber auch die Frage an Sie nochmal, weil Sie sich als Huck ja auch auf den neuen Papst beziehen und sagen, hier, da hat sich was verändert. Für wie wichtig oder für wie belastbar halten Sie das?
Ja, ich verstehe es als Inspiration, weiterzumachen. Ich hatte den Eindruck, vorher war es wirklich sehr erstarrt und mit viel, viel Angst. Es könnte irgendetwas an der Wahrheit verloren gehen. Unter Franziskus erlebe ich schon eine andere Wind, eine andere Atmosphäre. Auch wenn nicht alles schnell genug geht, habe ich da trotzdem den Eindruck, dass wieder mehr Beinfreiheit da ist, dass man wieder mehr überlegen, mehr diskutieren darf. Natürlich geht auch mir nicht alles schnell genug, aber es ist doch ein bisschen ein anderer Wind. Ich glaube, dass Franziskus nicht so viel Angst hat und Freiräume gibt, Spielräume ermöglicht. Und diese muss man sehen und auch nutzen.
Herr Dörner, ist da aus Ihrer Sicht so der Point of No Return erreicht? Also schnurrt das jetzt so runter, mehr oder weniger schnell, oder könnte das unter einem anderen Papst auch alles wieder in die Flasche zurückgedrückt werden?
Sagen wir mal so. Ich glaube, Point of No Return, ich glaube, die Phase, in der wir zurzeit sind, wir gehen jetzt auf die, sag mal, wenn wir jetzt so weltkirchlich blicken, auf eine Synode zu 2022, die dem Thema Synodalität gewidmet ist. Und der ganze Vorlauf und auch das, was wir jetzt gerade erleben, der Nachlauf auf die Synode 2019, die sich mit 2018, die sich ja auch mit dem Thema Homosexualität, LGBT befasst hat, ist ja, sag mal, so, wenn man die Dokumente ernst nimmt, Teil der Lehrentwicklung, in der wir sind. Und ich rechne eigentlich noch vor Ostern damit, dass es auch eine neue, sag mal, Kurienkonstitution, die da heißt Prädikat Evangelium, auch nochmal das zementieren wird, dass hier, sag mal, Lehrentwicklung auch in den Partikular- und Ortskirchen vorangetrieben wird. Und dann werden die Bischofssynoden quasi dann so die ja, Echtzeittreffen, in denen Themen insbesondere dann zum Tragen kommen. Aber nochmal ganz daneben, wir haben in Deutschland eben auch partikularrechtliche Möglichkeiten, auch für liturgische Formen von Segensfeiern oder Feiern anderer Art. Es muss ja nicht, sag mal, alles auf den Segen hinauslaufen, was ja Paare, da ist das Buch ja bestes Beispiel, wie viele Formen es gibt und die möglicherweise Gemeinsamkeiten haben, aber doch Besonderheiten und Unterschiedlichkeiten. Und darf auch noch etwas sagen, was ich ganz interessant fand, aufzumerken, dass das war unter anderem auch bei den Hearings bei uns in Limburg zu merken. Wir hatten ja einen Prozess, der genauso hieß, Paare bitten um Segen. Manche möchten ja gar nicht, dass es jetzt eine fixe Regelung gibt, um halt die Freiheit zu halten. Quasi da ist die Grauzone dessen, was bislang nicht die Öffentlichkeit erreicht, für manche eben auch der Ort der Freiheit, wo eben etwas auch sein kann, was möglicherweise in einem Benediktionale festgezurrt dann gar nicht mehr, sag ich mal, dasselbe wäre. Also mit anderen Worten, da ist auch Musik in dem Thema, in der Formenvielfalt, aber auch in der Art und Weise, auf was es dann hinausläuft. Aber das ist, sagt, dass wir Möglichkeiten haben in Deutschland schon jetzt, das würde ich dick unterstreichen, das ist zwar nicht auf, auf der Ebene der Bischofskonferenz, aber jeder Bischof könnte das ja nach einem Paragraphen des kirchlichen Gesetzbuches jetzt schon für seinen dann eben auch verfügen beziehungsweise auch in Kraft setzen. Umgekehrt ist das natürlich nicht genügend, was auf der einen möglich ist, ist auf der anderen dann verboten. Das kann ja auch nicht sein. Mit anderen Worten, da braucht es eine Gleichschrittigkeit. Und von daher wird es auch zu Recht ein abgestimmter Prozess sein müssen.
Gut, unter dem Gesichtspunkt, was jetzt meinetwegen links des Mains sein darf, darf rechts des Mains nicht sein, erwarten Sie dann eine ähnliche Entwicklung wie im kirchlichen Arbeitsrecht, wo man dann ja auch, wo dann irgendwann ja auch mal gesagt wird, das kriegen wir nicht durchgehalten, das versteht ja kein Mensch mehr, wenn eben in diesem Bistum das und in diesem Bistum dies gilt.
Genau, so denke ich, das ist unaushaltbar. Das versteht im wahrsten Sinne wirklich niemand. Das braucht eine einheitliche Regelung und da sind wir auch dabei.
Herr Diefenbach, das, was Herr Dörnemann gerade so skizziert hat an Möglichkeiten und Variabilitäten, das macht einen natürlich vielleicht nochmal neugierig auf das Buch. Stehen da solche Dinge drin zwischen den Zeilen oder auf den Zeilen?
Naja, wie schon gesagt, also wir geben keine Handlungsanweisung, dass man so machen muss. Es ist eine Dokumentation dessen, was wir, sind so etwa 30 Beispiele, 35, die wir gesammelt haben. Ich glaube, es gibt noch viel, 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 viel mehr. Das ist erst der Anfang. Vielleicht wird es nochmal einen zweiten Band geben, in dem wir sehen, ob unsere Kommentare gerechtfertigt sind, ob die Tendenzen stimmen. Ich fände es gut, wenn einige vorangehen und sich nicht ausbremsen lassen oder nicht warten, bis der allerletzte überzeugt ist. Exemplar 300, die Beispiele ziehen. Ich glaube, wenn einige mit gutem Beispiel vorangehen und wir sehen in der Praxis, es funktioniert, das Bistum geht nicht unter, die Welt geht nicht unter, das Abendland geht nicht unter, werden vielleicht auch andere nachziehen und sehen, es ist alles gar nicht so schlimm wie befürchtet. Es ist möglich, es ist schön und man kann es machen. Ich hoffe, dass da dann andere auch nachziehen und einfach die Bewegung weiter in Bewegung bleibt und der eine den anderen inspiriert und es so weitergeht. Also ich würde gerne nicht auf den allerletzten warten wollen, sondern dann auch irgendwann anfangen und in dem festen Glauben und Vertrauen und in der Hoffnung, dass es gut ist und dass die anderen dann irgendwann sehen, ja, man kann es auch so machen.
Ich würde in einem vorletzten Schritt gerne nochmal mit Ihnen eine Sache überlegen. Das hatte Herr Dörnemann ziemlich am Anfang direkt mal angesprochen, die Frage nach sexueller Identität und sexueller Selbstbestimmung. Das ist ja eigentlich so die kopernikanische Wende. Also wenn man sagen würde, wir gehen nicht mehr von zugestandenen Rechten oder Pflichten aus, sondern es gibt sowas kirchlicherseits anerkannt wie ein Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung. Wird sowas zu erwarten sein, dass die Kirche diesen Zwing vollzieht?
Sicher.
Ja, wer fühlt sich berufen oder redet schon jemand und ich kriege es nur nicht mit?
Genau, vielleicht sage ich mal etwas, aber ich glaube, da springen, glaube ich, alle drauf an. Für mein Gefühl fehlt die christliche Tradition, ich spreche jetzt mal wirklich von der christlichen Tradition, unbedingt auf den Einzelnen und die Würde des Einzelnen und die Menschenrechte, auch wenn, wenn man da genau zurückrechnet, war die katholische Kirche tatsächlich dann natürlich später in der Aufnahme der Menschenrechte unter Papst Johannes dem 23., also kurz vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und dennoch verdankt sich, sag mal, der Impetus auf den Einzelnen, die Würde des Einzelnen, dem christlichen Gedankengut und der christlichen Botschaft. Und das ist etwas Besonderes. Und wenn wir das tiefer ausleuchten, sind wir tatsächlich bei dem Punkt, ich habe jetzt ja auch den synodalen Weg am Donnerstag, Freitag so mitverfolgt, dann ist das Ort der Evangelisierung. Wenn wir, sag mal, genauer hinschauen, wer der Mensch ist, welche Tiefe er erreicht. Und ich bin jetzt nicht nur Lobbyist, sondern eben auch, habe mit vielen Menschen zu tun. Ich merke, dass die sexuelle Identität und die Spiritualität in tiefer Weise verbunden sind. Und ich denke, da haben wir wirklich Evangelisierung, wenn wir uns diesem Thema widmen und das auch in die Gesellschaft hinein vertreten. Das ist auch hochpolitisch, überall dort, wo entsprechend Verfolgung, Diskriminierung sind, aufgrund welcher Gründe auch immer. Da könnte Kirche sich entwickeln zum Lobbyisten für Menschenrechte und wir könnten sogar mehr dazu sagen oder Tieferes sagen, wenn wir diesen Weg weitergehen.
Das erinnert mich natürlich so ein bisschen an diese, wir haben es ja immer schon gesagt, wir haben es nur 2000 Jahre lang irgendwie vergessen oder nicht so genau gewusst. Kommen wir da irgendwann hin, dass die Kirche sagt, Frau Mock, Homosexualität haben wir eigentlich immer schon gelehrt und haben wir nur irgendwie vielleicht mal ein bisschen falsch ausgedrückt?
Ich glaube, leider hat die Kirche es ziemlich klar ausgedrückt, aber aus meiner Sicht in der großen Widersprüchlichkeit. Wenn wir wirklich die Würde jedes Menschen ernst nehmen und wenn wir ernst nehmen, dass zu jeder Person der Verstand, die Leiblichkeit, die Sehnsüchte, all diese, die Fähigkeit zu lieben, all das dazugehört, dann müssen wir diese Widersprüche, die jetzt in der kirchlichen Lehre drin sind, aus meiner Sicht auflösen. Und das heißt, dass wir zu einer neuen Bewertung kommen müssen, die am Ende wirklich an dieser Stelle ansetzt und sagt, die Menschen sind in ihrer geschlechtlichen Identität von Gott gewollt und von Gott geschaffen. Und in dieser Weise wollen wir sie in ihren Beziehungen unterstützen. Und wenn das die kopernikanische Wende sein sollte, dann würde ich sagen, dann treten wir jetzt mit unserem Forum im synodalen Weg genau dafür ein. Weil das ist die neue Grundlegung, die wir schaffen wollen. Wir wollen deutlich machen, dass Sexualität eben nicht nur eine furchtbare Kraft ist, die nur bekämpft werden muss, damit sie nicht zerstört, sondern wir wollen Und da, wo sie das tut, da muss man in aller Schärfe Grenzen ziehen. Aber dass Sexualität doch eigentlich eine positive Kraft ist, die uns als Menschen eingegeben ist und dass es darum geht, auch den Menschen zuzutrauen, dass sie mit dieser Kraft gut umgehen. Und das hat natürlich was mit Verantwortung zu tun, aber auch diese Verantwortung trauen wir den Menschen ja zu. Also dass wir Menschen und das gerade auch eben als Christen Menschen als Subjekte ihres eigenen Handels sehen. Also Vertrauen statt Verbote könnte da das Stichwort sein. Und dann können wir als Kirche mit einer Lehre begleiten, die da ein hilfreiches Geländer sein kann und eben sagt, passt auf, dass ihr niemanden verlässt, letzt, passt auf, dass ihr euch gegenseitig respektiert, passt auf, dass das in gegenseitigem Einverständnis stattfindet und all sowas. Das sind ja viele gute Gedanken, die jetzt schon in der kirchlichen Lehre drin sind. Aber die Lehre, die sollte ein Geländer sein und keine Mauer oder kein Hindernis. Also sie sollte uns davor schützen, in den Abgrund zu stürzen. Aber den Weg, den können wir doch auch im Vertrauen auch nach vorne alleine dann hoffentlich gehen, mit Gottes Hilfe.
Ja, schön wär's. Ich würde gerne mit Ihnen ganz zum Schluss und dann den Blick in die Glaskugel wagen. Die HUK hat eine Strategie 2023 ausgegeben, was sie bis dahin alles erreicht haben will. Der synodale Weg ist bis 2022 angelegt jetzt im Moment. Also jetzt tun wir mal so irgendwie zwischen 22 und 23. Was ist bis dahin erreicht? Was ist unterm Strich zu haben? Oder was wünschen Sie sich vielleicht jeder von Ihnen in einem kurzen Schlussstatement? Frau Mock.
Ich wünsche mir, dass wir, wenn die offizielle letzte Versammlung des Synodalen Weges im September 2022 zum Abschluss kommt, dass wir dann einen Beschluss vorliegen haben, der es uns ermöglicht, in Deutschland offiziell in allen Bistümern Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare durchzuführen. Und dass wir das tun, weil wir es als Kirche für richtig halten und auch glauben, dass wir damit wirklich als Kirche unseren Auftrag erfüllen. Und dann muss man sehen, wie das in den einzelnen Bistümern umgesetzt wird, aber ich würde es gerne gemeinsam für alle deutschen Bistümer beschließen.
Herr Rieskorn, sofern Sie noch irgendwelche Erwartungen in die Kirche haben, 2022, 2023.
Also die Hoffnung stirbt ja zuletzt bekanntlich, das wissen wir ja auch. Nein, ich würde es einfach nur grundsätzlich wünschen, für jeden schwules Paar zum Beispiel, die dann katholischen Glaubens sind, dass die eben dann auch ihren Segen bekommen können, egal in welcher Form. Aber ich würde es dann auch wieder dann nicht wollen, dass es dann nur im hinteren Kämmerlein oder so oder eine Segnung zweiten Grades werden könnte oder sowas, sondern ganz normal offiziell im vorderen Bereich, wie man sich das eigentlich immer bei Mann und Frau sozusagen vorstellt. Das würde ich mir wünschen für 2022.
Herr Diefenbach.
Ich würde mir auch dieses Segensfeiern wünschen. Ich wünsche mir aber auch, dass viele, die Angst haben, die abwehrend sind, sich öffnen und zuhören. Zuhören den Paaren, die um den Segen bitten, sich von der Lebensgeschichte, von der Glaubensgeschichte auch etwas erzählen lassen, weil ich glaube, dass solche biografischen Elemente auch verändern. Und ich hoffe, dass viele, viele solcher Geschichten auf Ohren treffen, die dann nicht taub sind, nicht verschlossen sind, sondern dadurch etwas ausgeht, etwas verändert wird und wir zu Segensfeiern kommen, die von möglichst vielen mitgetragen werden und als Feier der Kirche erlebt werden, als Feier der Gemeinschaft der Glaubenden.
Und Herr Dörnemann, nehmen Sie uns mal mit in die Dezernentenkonferenz des Bistums Limburg oder in die Bischofskonferenz, Deutsche Bischofskonferenz 2022-23. Was wird da verhackstückt werden oder was wird da auf dem Tisch liegen?
Ja, vielleicht, also ich hoffe oder ich denke, dass ja das Schuldbekenntnis ist angesprochen worden, dass das Schuldbekenntnis aber über das hinausgeht, was die drei deutschen Bischöfe, als sie aus Rom von der Familiensynode 2 zurückkehrten, mehr oder minder pauschal und allgemein sagten, ganz konkret machen, dass sie sich entschuldigen, nicht nur bei Homosexuellen, sondern auch sagen, wofür. Und ich denke, das ist der Punkt, genauer zu sagen, was ist, sag mal, das Unrecht gewesen. und nicht nur dabei stehen zu bleiben, sondern eben auch, ja, Stefan Liefenbach sprach von tätiger Reue, ja, möglicherweise auch Verantwortung dafür zu übernehmen, vor allen Dingen aber auch konkrete Ableitungen zu machen, daraufhin Worte zu finden für ja sexuelle Identität. Herr Frank, Sie sprachen von sexueller Selbstbestimmung, sexueller Präferenz. Also dass Wörter, Sprache schafft Wirklichkeit, dass die Wörter gesagt werden und Sätze gesagt werden, die gut tun, die Gutes sagen, und Benedizere heißt Gutes sagen, das heißt segnen. Und das, was man gut sagt und was dann ja in diesen ja die Güte dann auch Gottes gehalten wird, das, dem kann man den Segen dann auch zusprechen. Das wünsche ich mir auch, dass das dann auch in den Dokumenten möglicherweise nur für das jeweilige Bistum auszusprechen, möglichst möglicherweise aber auch von allen Bischöfen geteilt, eben nach Rom gespielt wird, denn das hat weltkirchliches Niveau und Format, dass das als Stimme ja im Grunde auch gehört wird und auch dort in Rom wertgeschätzt wird, dass wir hier in Deutschland für einen Weg gehen werden, Ausrufezeichen.
Ganz herzlichen Dank, und ich gebe jetzt all das viele, was an Gutem gesagt worden ist und noch gesagt werden soll, wieder zurück an den Hausherrn, den virtuellen Hausherrn, Pater Stefan Maria.
Ja, ganz herzlichen Dank in die Runde. Es freut mich, dass es wenig kontrovers war. Es ist ja doch eine gemeinsame Hoffnung, die uns da, glaube ich, trägt. Spricht vielleicht auch nochmal dafür, dass wir uns in Westeuropa mit diesem Thema beschäftigen und nicht in Ländern unterwegs sind, wo zum Beispiel Homosexuelle nicht nur davon bedroht sind, nicht gesegnet, sondern auch einfach umgebracht zu werden. Wir sind ja hier schon mal deutlich weiter. Interessant, bemerkenswert, dass es sich heute sehr auf die Segnung von Homosexuellen konzentriert hat. Ist eine große Gruppe, eine andere große Gruppe sind für mich immer die wiederverheiratet Geschiedenen, die sagen, wir haben in unserer Biografie einen Bruch, ist manchmal eben nicht wie im Bilderbuch, wir möchten gerne den neuen Lebensweg mit dem Segen Gottes gehen. Ich wünsche mir als Segenspraktiker sozusagen, dass mir meine Kirche bald einfach einen guten Katalog zur Verfügung stellt, wie ich Menschen auch kirchlich verantwortet den Segen Gottes zusprechen kann. Das finde ich nämlich nochmal sehr wichtig, dass das nicht der klerikalen Willkür, und die gibt es ja konservativ und liberal in gleicher Ausprägung, dass es eben nicht der klerikalen Willkür überlassen ist, ob ich jetzt meine, ich sollte da jemanden segnen oder nicht, sondern dass die Kirche sagt, wir wollen Gutes mitgeben, den Segen Gottes, und dafür gibt es einen verlässlichen Rahmen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Wunsch, der uns hier miteinander verbindet. Und das lässt mich hoffen, dass es da bald, dass sich in den Herzen was tut, in den Gedanken was tut und dann in einem, wie auch immer, farbig gefassten Buch sich vielleicht in einigen Jahren widerschlägt. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Engagement. Ich fand, es war ein gelungenes Format, lässt sich auch wunderbar nochmal nachschauen. Besten Dank auch nochmal in Richtung katholischer Erwachsenenbildung, Dr. Markus Breuer, für tolle Zusammenarbeit, und gerne bis zu einem nächsten Mal digital oder live. Immer willkommen in Frankfurt. Dankeschön.
Ja, danke. Danke auch. Grüße in die Runde.
Vielen Dank. Vielen Dank. Gruß an alle und einen schönen Abend.